lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr, die ihr auferstanden seid, mit und in Christo Jesu. Ich darf euch auch heute Nachmittag frohe Botschaft verkündigen. Beglückende, leuchtende, seligmachende Botschaft, indem ich eine Seite betone. Ohne die wir in eine große Gefahr geraten. Keine göttliche Wahrheit, auch nicht die strahlendste, beglückendste, beseligendste, ja, berauschendste in ihrer Wonne, ist ohne den Kontrapunkt für ihr Gleichgewicht. Gestatte, dass ich das jetzt etwas deutlicher sage. Die Bipolarität, das heißt die beiden Pole, die jede göttliche Wahrheit hat, die zu verkündigen, mir seit Jahren ein Auftrag Gottes ist, herausgeboren aus der Not der Seelsorge, aus der Not der Oberflächlichkeit und Frechheit, in die die Menschheit bis hinein in die gläubigen Kreise versinkt, und die herrlichsten Wahrheiten Gottes zu einer Randverzierung ihres Lebens machen will, statt wesenhaft drin zu stehen. Ich sage, diese Botschaft hat eben zwei Seiten. Und wir müssen um der Wahrheit willen und aus Liebe zum Herrn, zum Wort und zu den Menschen und aus Furcht und Ehrfurcht müssen wir Folgendes sagen. Mehr als 100 Mal lesen wir in der Schrift die Worte, fürchte dich nicht. Und es ist in der Tat ein Bibelstudium, das ich euch einmal empfehlen darf, wenn ihr mal einen ganz verregneten Sonntag habt oder sonst einen freien Tag, lest einmal möglichst viele Stellen nach der Konkordanz nach, die beginnen mit den Worten, fürchtet euch nicht. Ihr werdet Kräfte und Seligkeiten dieses Wortes erleben. Aber, jetzt kommt das große Aber. Jetzt kommt das große, wiederum steht geschrieben. Fürchtet euch. Fürchten wir uns nun. Und das ist etwas, ohne dass wir in ungeheure Gefahren kommen. In die Gefahr der Oberflächlichkeit, der Frechheit, der Eitelkeit, wie sie sich ausprägt, nicht nur an unserer Jugend, sondern am Gegenwartsmenschen überhaupt. Wenn wir nicht die Seite, die ich euch heute Nachmittag mit großer Freude in heiligem Ernst verkündige, wenn wir nicht in diese Seite hineingehen, kommen wir niemals zur wesenhaften, praktischen, tief beglückenden Erfahrung und dem Erlebnis der Gottesfülle. Ihr werdet mich am Ende dieser Stunde verstanden haben, dessen bin ich gewiss. Es gibt nicht nur einen reichen Segen, dass man sich nicht mehr fürchten muss. Und wir verstehen, dass die Weltmächte als ihr Programm haben, ein Leben für die Völker ohne Furcht. Ihr Programm. Klingt wunderbar. Ohne Furcht. Aber der Teufel hat dieses Programm überspitzt und treibt uns hinein in eine Frechheit, Undankbarkeit, Selbstsucht, die nicht mehr in der heiligen Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott steht, durch die wir erst fähig werden, die letzten und tiefsten Seligkeiten wirklich aufzunehmen. Brüder, lassen wir uns in dieser Stunde vom Heiligen Geist es bezeugen. Wir werden erst dann in die Gleichheit seiner Auferstehung eingehen. Wir werden erst dann in das Gelöstsein aus dem Gesetz der Sünde und in die Freiheit zu lieben und zu glauben und zu hoffen und zu segnen und allein für Gott da zu sein, eingehen können, wenn wir auch das Wort fürchten wir uns befolgen. Und ich möchte euch jetzt in diesen Minuten eine frohe Botschaft sagen. Für euch keine Angst machen. Oh nein, dazu kennt ihr mich so gut. Ich habe auch oft den Vorwurf gehört, in Süddeutschland, in der Schweiz, da und dort. Ja, der Bruder Heller, der macht es einem ja eigentlich sehr leicht. Der sagt, gib dich ganz dem Herrn und da wird alles gut. Ja, diese Botschaft heißt so, wer sich ganz dem Herrn gibt, bei dem wird alles gut. Aber es ist etwas dran. Man muss auch den anderen Pol, die andere Seite, die scheinbar entgegengesetzt ist, aber in Wirklichkeit die Ergänzung ist zu dem biblischen Begriff der Furchtlosigkeit. Wie jeder biblische Begriff seine Ergänzung durch das scheinbare Gegenteil braucht. Auch das muss man haben. Ich weiß, ich verkündige eben etwas, das gehört nicht in die Evangelisation. Wenn Fernstehende hier wären, die würden sagen, der Mann widerspricht sich ja. Aber ihr, die ihr Kinder Gottes seid, ihr werdet in eurem Geiste zugeben, jawohl, es ist so, das stimmt. Und werdet vielleicht manche Probleme in anderem Licht sehen, in euer Leben und im Leben derer, die euch lieb sind und die von Gefahren bedroht darin untergegangen sind. Und nun gebe der Herr uns ein aufgeschlossenes Herz durch sein Wort und uns ein aufgeschlossenes Wort aus seinem Herzen. Ich will nur auf den Psalter beschränkt, das heißt auf die Psalmen, will ich euch 10 Gottesverheißungen nennen. Die beginnen mit den Worten, denen, die ihn fürchten, oder enden mit den Worten, oder die Wörter enthalten, sodass mein Zeugnis unter der Überschrift steht, der Segen der Gottesfurcht. Unter Furcht versteht die Schrift, und nun sage ich noch einmal das Gleiche, was ich oft betont habe und was ich auch eben angedeutet habe, unter Furcht versteht Gottes Wort die zitternde Furcht vor Gericht und Strafe, aber auch zugleich die heilige, liebeserfüllte Ehrfurcht vor der Größe der Gnade und Güte des Erbarmens Gottes. Beides. Und in wessen Leben das nicht mehr ist, der ist überaus gefährdet. Aber das wird uns lebendig, wenn ich jetzt mein Zeugnis sage, vom Segen der Gottesfurcht nach dem Psalter, um es jetzt ganz deutlich zu umreißen und zu begrenzen. Ich lade zunächst auf Psalm 22. Den Psalm, den wir neulich betrachtet haben, von einem anderen Gesichtspunkt. Und da lesen wir in dem 25. Vers das Wort, bezahlen will ich meine Gelübde vor denen oder bei denen oder für die, die ihn fürchten. Meine Freunde, ich bin ungezählte Mal gefragt worden, der Herr hat doch das und das verheißen. Warum tut er es denn nicht? Ich bitte ihn doch drum. Und er tut es doch nicht. Was ist denn das? Bin ich ungezählte Male gefragt worden. Der Herr hat gewaltige und beseligende Gelübde gegeben. Verheißungen, Versprechungen, Zusagen. Und eine davon, die ich immer wieder nenne, ist die, dass seine Freude völlig in uns sei. Warum ist denn in dir nicht völlig seine Freude? Warum nicht? Und warum gibt es Menschen dieser heiligen Freude nie im Vollmaß teilhaftig werden? Warum denn nicht? Warum kann der Herr in vielen diese Verheißung, dieses, diesen Eidschwur, dieses Gelübde, das ist ein Versprechen, das man gibt, nicht erfüllen? Hier haben wir einen Schlüssel. Ich sage einen Schlüssel. Ich sage nicht den Schlüssel. Ich sage einen Schlüssel. Und der lautet, bezahlen will ich meine Gelübde vor oder bei denen, die ihn fürchten. Wer nicht in der heiligen Ehrfurcht des Glaubens gehorsam, der totale Hingabe seiner geheimsten Lüste und Sehnsüchte Christus sich geweiht hat, darf nicht erwarten, dass er alles, was er verheißt, nun auch in unser Leben hineingießt. Christus erfüllt alle seine Gelübde, alle seine Verheißungen, so strahlend und gewaltig und unglaublich sie zu sein scheinen, denen, die ihn fürchten, die ihn in die heilige Ehrfurcht des Glaubens gehorsam hineingehen. Und gerade diese Gottesfurcht, diese Ehrfurcht, ist etwas, die der moderne Mensch aus seinem Vokabularium gestrichen hat. Ehrfurcht, ich bleib mal bei meinem Handwerk, eines Schülers vor seinem Lehrer, das gibt's nicht mehr. Eines Kindes vor seinen Eltern gibt es kaum noch. Eines Lehrlings vor seinem Meister ist verschwunden. Das gibt es nicht. Oder kaum noch. Jedenfalls in keiner Weise vergleichbar mit dem, was früher einmal, sagen wir mal vor dem Ersten Weltkrieg, wie wir Älteren wissen, war. Und das ist die Quelle. Dafür, dass die großen, leuchtenden, beglückenden, beseligenden Verheißungen in ihrem Totalumfang sich nicht mehr in unserem persönlichen Leben verwirklichen. Das ist Nummer eins. Christus bezahlt seine Gelübde denen, die ihn fürchten. Dass diese Gottesfurcht zugleich eine heilige Furchtlosigkeit ist, das hat schon Bismarck gewusst. Er sagte, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts in der Welt. Ja, er hat die früheren Bismarck-Leute, die wissen das noch besser als die jetzige sozialdemokratisch, nationalsozialistisch, kommunistisch, demokratisch durcheinandergewirbelte Jugend. Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts in der Welt. Das heißt, wer in der lebendigen Furcht vor Gott steht, der braucht sonst keine Angst mehr zu haben. Der hat etwas davon erfasst. Bismarck. Der kann hier sichtbar, aber Christuserlebnisse hat. Meine Freunde, noch einmal, Punkt 1. Christus bezahlt seine Gelübde, erfüllt seine Verheißungen denen, die ihn fürchten, die vor ihm in der heiligen Furcht und Ehrfurcht stehen. Das würde schon genügen. Ich könnte jetzt sagen, Amen, gehen wir heim und leben das mal aus. Aber das will ich nicht. Ich will euch noch 9 weitere Verheißungen sagen. Zweite Verheißung. Die lesen wir in Psalm 34, 7a. Und die lautet so. Der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn. Das ist nicht nur ein einziger Bote oder Gesandter, sondern das ist eine ganze Leibwache. Lest bitte alle Stellen nach. Und da findet ihr das bestätigt. Lagert sich um die her, welche ihn fürchten. Lagert sich um die her. Schon daraus geht ja hervor, dass das nicht ein Engel ist. Denn ein Engel, der kann sich so wenig umherlagern, wie sie etwas sagen, einer sagen kann, ich werde die russische Armee umzingeln. Das kann keiner sagen. Ja, du bist Zeug. Und so ist es auch hier. Der Engel des Herrn, der Malak, Yahweh, wohnt. Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Wenn du in der heiligen Ehrfurcht des Gehorsams, denn eine Ehrfurcht oder ein Furcht ohne Gehorsam gibt es nicht. Ein Ehrfurcht, ein Furcht, der nicht in den Gehorsam führt, in den Glaubensgehorsam, ist ein Widerspruch in sich selbst. Der Engel des Herrn, die Lichtwache, die Herrlichkeitswache lagert sich um die her, die ihn fürchten, die brauchst du nicht zu sehen, die brauchst du auch nicht zu spüren, aber die darfst du erleben und erproben. Und es gibt ungezählte beglaubigte Fälle. Ich habe selbst solche von glaubwürdigen, begnadeten Menschen des Evangeliums gehört aus ihrem Munde. Unter anderem zum Beispiel von einer Amerikanerin, einer Missionarin aus Zentralafrika. Die hat das buchstäblich erlebt, dass sie umgeben war von einer Schar strahlender Helden. Sie hat sie nicht gesehen. Aber der Häuptling derer, die sie mörden wollten, und der Medizinmann, der dämonisch besessene Zauberer, und die anderen, die haben diese Schar gesehen und sind vor ihr zurückgeprallt. Und sie hat sie einzeln befragt. Ja, das ist ein Zeugnis, das steht fest, das ist keine Täuschung. Ich weiß noch mehr Zeugnisse. Auf jeden Fall, das ist das zweite Zeugnis. Wenn du und ich in dem lebendigen, heiligen Glaubensgehorsam, in der kontinuierlichen, das heißt sich fortsetzenden, immer da bleibenden Lebenshingabe an Christus stehen, bist du umlagert von strahlenden Lichthelden, die dich beschirmen. Das ist eine Tatsache. Das gilt auch für rein äußere Dinge. Fallen und stolpern und so weiter und so weiter. Das ist eine Verheißung, die wir nehmen dürfen. Die gilt in erster Linie Israel auf dem Reichsboden des kommenden messianischen Reiches. Das weiß ich. Ja. Ich kenne die Schriftteilung seit Jahrzehnten. Nicht erst seit gestern. Aber alles ist euer. Und wenn schon der Herr sein Weib und seine Braut und sein Schatzvolk, das ist ja der schönste Titel, sein Schatzvolk Israel beschirmt, wie viel mehr den eigenen Körper. Wenn du schon ein Kind, das zu fallen droht, stützest und ihm hilfst, wie viel mehr gibst du Acht auf dein eigener Körper, den du hast, dass du den beschützest und durch Reflexbewegungen bewahrst. So bewahrt der Herr die, die ihn fürchten, indem er eine Leibwache des Lichtes strahlender Helden um sich stellt. Darfst du neben dem Glauben? Und diese Wache haben zunächst alle Kinder. Und in dem Maße, wie ein Mensch, wenn er dann älter wird, sich dem Geiste Gottes verschließt, zieht sich diese Lichtwache zurück. Und gewinnen Finsternismächte Einfluss auf sein Leben. Auch eine Tatsache, aus der Schrift zeugt und in der Praxis erlebt. Sein Engel, Petrus dachte, es sei sein Engel. Das ist kein Kinderglauben, kein Märchen. Das sind Realitäten, Wirklichkeiten. Und das ist die zweite Verheißung, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Ihr kennt einen Propheten, der hat das in wunderbarer Weise erlebt. Der hat diese Wache Gottes von feurigen Wagen und Rossen nicht gesehen. Er wollte auch gar nicht sehen. Aber sein Knecht, der diese fürchterliche Angst hatte, den hat er sich sehen lassen. Wisst ihr, wer das ist? Elisa. Elisa. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, nicht mit diesen Augen, sondern genau um das Herz. Und die Voraussetzung dafür, in diesem Gottesschutz strahlender, leuchtender Lichthelden zu stehen und sich geborgen zu wissen, ist die Gottesfurcht. Ist das keine frohe Botschaft? Die Furcht Gottes zu bezeugen. Das ist Nummer 2. Und jetzt kommt Nummer 3. In den gleichen Verse, Psalm 34, Vers 7, finden wir dann die Fortsetzung und befreit sie. 34, 7, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Er führt sie heraus aus der Umklammerung der Feinde, indem er seine starken Boten dazwischen stellt. Und so darfst du sagen, Herr, ich bin in dir beschirmt. Ich bin unantastbar. Tabu. Niemand darf mich antasten. Versiegelt. Das Siegel, das wir haben, als Glieder des Leibes des Christus, ist ein weit stärkeres und heiligeres und göttlicheres als das Siegel, das die Kinder etwa haben, oder der natürliche Mensch, oder Israel, oder die Nationen. Wie sind versiegelt mit dem Heiligen Geiste, der Herr selbst. Wir werden heute Abend sprechen von dem, was der Geist Gottes und was der Sohn Gottes und was der Vater im Gegensatz zu seinem Wirken an den anderen Geschöpfen, auch an Israel tut, was der an uns, den Gliedern des Leibes tut. Er selbst, der Geist, er selbst, der Sohn, er selbst, der Vater. Das wollen wir heute Abend besprechen. Ich will euch mal Appetit machen für heute Abend. Aber jetzt bleiben wir bei dieser dritten Verheißung. Die den Herrn fürchten, werden nicht nur bewahrt, sondern werden auch zur rechten Zeit und auf die rechte Weise befreit, erlöst, in die Freiheit geführt, in die totale Unantastbarkeit. Das nehmen wir wörtlich, als geschrieben steht. Dafür danken wir und erfahren es und uns geschieht nach unserem Glauben. Befreit. Kann sich unter Umständen auch auf seelische und körperliche Leiden, Schmerzen und Krankheiten beziehen bei uns. Bei Israel wird das absolut erfolgreich sein. Bei uns charismatisch von Gelegenheit zu Gelegenheit geschieht uns nach unserem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Meine Freunde, lassen wir uns das sagen. Das ist die Verheißung Nummer 3. Der Engel des Herrn befreit die in der heiligen Ehrfurcht des Glaubens gehorsam vor Gott stehen. Das Wort Glauben heißt nämlich zugleich Glaubensgehorsam. Das ist also nicht eine willkürliche Erweiterung, sondern das ist die Grundbedeutung, wie ihr sicher die meisten von euch wissen. Ich komme weiter an ein viertes Zeugnis, das unerhört ist. Das aber besteht als Verheißung. Ich lese den Vers 9 unseres 34. Psalmes. Da steht, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn, jetzt macht mal eure Ohren weit auf, keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wollen wir das glauben? Oder willst du das glauben? Ihr, die ihr in irgendeinem Stück Mangel leidet, Not leidet, zu kurz kommt, in Spannungen geratet, wollen ihr glauben, aufgrund dieser Osterbotschaft keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Wenn du wirklich die heilige Gottesfurcht des Glaubens gehorsam hast, wenn du es wagst, dein Leben total ihm zu weihen, der sein Leben total dir geweiht hat, wenn du das wagst, die letzte Bindung an geheime Sünden, Sehnsucht zu durchschneiden und zu durchschlagen, dann hast du keinen Mangel. Fast ist das keine beglückende, eine ungeheure Botschaft. Ist das keine Totalität, wie es sie in der Welt nicht gibt. Das ist wahr. Bitte nehmen wir das mit. Keinen Mangel leiden die, haben die, die ihn fürchten. Der Segen der Gottesfurcht. Das Versprechen, die Zusage, der Eidschwur Gottes, dessen, der nicht lügen kann, der alles kann, nur nicht lügen. Von uns ist keiner hier, der nicht auf irgendeinem Gebiet seines Lebens Not und Mangel leidet. in der Gefahr ist, verbittert zu werden, neidisch, unzufrieden, boshaft, lieblos. Wir leiden alle nach irgendeiner Seite. Wir alle. Und diese Not wird ausgefüllt. Dieser Mangel wird von den Kräften Christi behoben und in die göttliche Sphäre gebracht, wenn wir in der heiligen Ehrfurcht stehen. Keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen, das sollen wir glauben und nehmen. Brüder, unterstreicht es euch. Es genügt nicht, wenn ihr mit dem Rotstift oder ich habe es mit einem Grünstift unterstrichen. Alles, was mit Hoffnungen und Zusagen zusammenhängt, da habe ich meinen Grünstift bei mir. Ja. Grün ist die Hoffnung. Ja. Meine Freunde, ich wollte, ich könnte euch jetzt dieses Wort so ins Herz hineinsagen, dass es sich wegsaugt und euch nicht mehr loslässt. Keinen Mangel an Glauben und Lieben und Hoffen und Freude und Kraft und Trost und Vollmacht und Bewahrung und Glück und Gottesseligkeiten hast du, wenn du in der Ehrfurcht stehst. Das Gegenteil von Ehrfurcht ist Unzufriedenheit gegen Gott. Ist Rebellion, ist Kritik, ist Nörgelei. Und das sind so viele Gläubige. Es gibt Gläubige, die sind dauernd beleidigt und gekränkt. Weiß man nie, was man machen soll. Sind wir gekränkt? Ich kenne Brüder, wirkliche Brüder, die sind seit 40 Jahren gekränkt, weil sie kein Generaldirektor sind. Ja, das ist, ihr lacht. Steht einer vor mir, ein begabter Mensch. Die Volksschulbildung hat er mehr nicht, aber er meint, er hat Zeug, Generaldirektor zu werden, weil es ja vorkommt in dieser Welt, dass Leute ohne Vorbildung Generaldirektor geworden sind. Und da ist er gekränkt, weil er keiner ist. Ein gläubiger Mann, der Menschen zu Jesus geführt hat. Und so gibt es viele Gläubige, die sind irgendwie gekränkt, beleidigt. Das ist keine Ehrfurcht vor Gott. Das musst du opfern. Das ist krankhaftes Geltungsbedürfnis. Mich besucht er nicht, da geht er hin. Dem sagt er, Gott segne Sie, zu mir sagt er auf Wiedersehen. Das habe ich bitte, das habe ich vorgeworfen bekommen. Wenn ich ich stand lange her, an der Türe eines Versammlungsraumes, da habe ich gesagt, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und dann, nachdem ich das 30 Mal gesagt habe, war mir das zu langweilig, und er sagt mich dann, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und die erste Frau, der ich Guten Nacht sagte, und die hörte, dass ich zu der vorhergehenden Wiedersehen gesagt habe, die sagte, zu dem komme ich nicht mehr. Zu der hat er gesagt, auf Wiedersehen, zu mir hat er gesagt, auf Guten Nacht, mich wieder nicht wiedersehen. Ihr lacht, aber ich sage euch das, damit ihr die Methoden Satans erkennt. Wir sind ein hochmütiges, unzufriedenes, gereiztes, geltungsbedürftiges Geschlecht und stehen nicht in der heiligen Furcht Gottes. Wenn wir in der Gottesfurcht stünden, käme so etwas nicht vor. Ich könnte euch da eine Fülle von Dingen erzählen. Meine Freunde, deshalb sage ich heute Nachmittag, oh Brüder und Schwestern, wenn wir in der heiligen Gottesfurcht stünden, dass wir Gott fürchten allein und in staunender Ehrfurcht uns ihm zu eigen geben, dann wäre uns ganz einerlei, ob uns die anderen Menschen lieben und loben und verherrlichen oder beschimpfen und verleugnen und besudeln. Wäre uns einerlei, würden wir sagen, oh Gott, du weißt ja alle Dinge. Und dann könnte er uns segnen. Und dann könnte er unser Leben füllen mit dem Überstrom seiner Segnungen. Und dann könnte er seine Verheißungen, die in der Bibel sind, diese großen, gewaltigen Zusagen an dir wahrmachen. Was wärst du, was wäre ich für ein glückseliger Gottes- und Geistesmensch, wenn wir in der Gottesfurcht stünden? Meine Brüder, ich gehe weiter. Wir haben also als fünfte Verheißung gehört, dass diejenigen, die vierte, dass diejenigen, die ihn fürchten, keinen Mangel leiden. Auf keinem Gebiet. Jetzt kommt Nummer 5. Ich lade jetzt auf Psalm 60, Vers 4. Und da kommt ein Wort vor, das mir seit einigen Jahren, zu einem triumphierenden Lieblingswort geworden ist, seitdem ich verstanden habe, was das bedeutet. Da ist die Rede von dem Panier oder von dem Siegesbanner. Und dann steht nun in dem Psalm 60, Vers 4, denen, die dich fürchten, hast du ein Siegesbanner gegeben, dass ich dich erhebe, und der Wahrheit willen, Wahrheit ist Christus. Und der Siegesbanner, das ist auch Christus, denn Christus ist alles und in allem. Dein Leben ist eingehüllt von dem Siegesbanner Christi. Das heißt, du darfst auf allen Gebieten deiner Kämpfe ein Leben des Sieges führen, wenn du in der Gottesfurcht vor dem lebendigen Vater stehst. Das ist die Verheißung. Und wenn einer Niederlagen hat, das erleben wir doch dauernd, dann darf man sagen, ja, mein Freund, gehe in die heilige Gottesfurcht, gehe in den heiligen Glaubensgehorsam ein und du wirst Sieg haben über deine stinkende Pfeife und Zigarre und die Giftnudel von Zigarette und wirst Siegesleben haben über dein Sexual- und Triebleben und du wirst Siegesleben haben über deine Gefühle von Neid und Bosheit und Selbstsucht und Unsicherheiten. Gott schenkt dir ein Siegesleben. Du kannst das nicht selbst in dir fabrizieren. Du hast keine Vollmacht über dein Fleisch. Und die Zunge, welcher Mensch kann die Zunge zähmen? Niemand, kein Mensch. Die Zunge kann niemand zähmen. Aber Gott kann sie zähmen, dass sie zur Ehre Gottes lobt und preist. Das ist etwas. Das ist etwas. Meine Freunde, Panier heißt Siegesbanner. Und seitdem ich diesen Schlüssel gefunden habe im Wort Gottes, da haben sich mir Schatzkammern von Seligkeiten aufgetan. Für mein Leben und für meinen Dienst. Das bezeuge ich hier zu Ehre des Herrn. Lass dir also Psalm 60, Vers 4 ins Herz rufen. Denen, die dich fürchten, hast du ein Siegesbanner gegeben. Wie, was sagt die Braut im Hohenlied, Kapitel 2, Vers 4? Sein Panier über mir ist, na, was sagt eine Braut, was sagt der Braut das Richtige? Die Liebe, sein Panier über mir ist die Liebe. Die Liebe Gottes in Christo Jesu ist das Siegesbanner für unser Leben bis hinein in die Gedanken und Träume und bis in die Eruptionen des Unterbewusstseins und der Erdmasse nach Geist, Seele und Leib. Ich weiß, das ist eine ungeheure Behauptung und ich muss mal gucken, was meine Arztbrüder für Gesichter dazu machen. Gunda, ja. Also, lassen wir es uns sagen, meine Brüder, es gibt ein Siegespanier, eine Sieges Banner, ein triumphierendes, verlockendes, jauchzendes Hineingehen in die Furchtlosigkeit, wenn wir uns fürchten vor Gott. Das ist doch eigentlich ein Paradoxon, hat vorhin mein lieber Freund und Bruder Werner gesagt. Das ist doch paradox, dass wir in die Furchtlosigkeit hineinkommen, wenn wir uns fürchten. Und es ist doch so, meine Brüder. Sein Panier über uns, sein Siegesbanner, ist die Gottesfurcht. Und deshalb wollen wir uns fürchten. Wollen wir uns fürchten. Das, ich will jetzt zurückgreifen auf das verlesene Wort zu Anfang, das steht ja nicht im Psalter. Aber es hat mich so berührt. Ich kenne es, ich habe schon manchmal darüber gesprochen sogar. Aber es hat mich jetzt neu berührt und hat mir neues Licht gegeben, während ihr euer teurer Bruder Henniger es vorlas. Die Tatsache, es stehen gewaltige Verheißungen vor uns. Großartige Zusagen. Und da sollen wir nun Angst haben, dass wir nicht glauben und im Gehorsam hineingehen und sie ergreifen, sondern vorbeirutschen. Vorbeigleiten. Davor sollen wir Angst haben. Meine Freunde, unsere Stellung als Glaubende ist auf einem schmalen Grat, einem Berggrat, einem Rücken,
auf den wir nach rechts und links abzusinken drohen, wenn wir nicht bleiben im Kraftfeld der Mitte in Christo Jesu, in der Ehrfurcht vor Gott und seinem Sohn und seinem Heiligen Geiste und seinen Worte und den Brüdern. Wenn du nicht, wenn du Ehrfurcht vor Christus hast, dann hast du auch Ehrfurcht vor dem Christus in deinen Brüdern und Schwestern. Und wenn du vor dem Christus in deinen Brüdern und Schwestern keine Ehrfurcht hast, dann dient dir das Wort, wer das sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, das ist ein Lügner. Denn wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht, wenn er seinen Bruder nicht liebt, den er sieht? Ich habe eine heilige Furcht, Christus im Bruder abzulehnen. Eine heilige Furcht. Ich habe mich gewiss manches Mal versündigt. Wenn ich höre, dass einer mich verhauen hat, oder habe in irgendeiner Zeitschrift gelesen, wie da einer mich angegriffen hat, und da hat es in meinen Gliedern gezuckt, jetzt werde ich dem mal einen Gegenbericht machen. Ich habe seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr verteidigt. Aber in uns steckt es, in uns zuckt es. Ihr Berliner, geht euch da so? Ja, ihr seid auch nicht anders als wir Rheinländer. Ja, meine Brüder, ich gehe weiter. Dieses wunderbare Wort vom Siegespanier, bitte nehmt das mit Psalm 60, Vers 4, gleich zu behalten. Ich gehe weiter und nenne die nächste Verheißung, Psalm 85, Vers 9. Da steht geschrieben, fürwahr, das heißt, es ist ganz bestimmt wahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten. Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohne in unserem Lande. Das gilt natürlich zunächst für Israel, wenn da genug gottesfürchtige Menschen sind, wenn es soweit ist, dass Gott seinen Geist ausgießen kann, dann wird Israel herrlich, dann wird das Land und das Volk herrlich, dann ist der Anbruch des Tausendjahrreiches da, ganz gewiss. Das geht durch tiefe Gerichte. Aber dieses Wort gilt auch für uns. Der Psalter ist das Liederbuch des Reiches. Das sind die Reichslieder. Prophetisch gesehen, der Psalter ist symbolisch gesehen das Zwiegespräch zwischen Gott und seinem Sohn. Und der Psalter ist persönlich, erbaulich gesehen, eine Darstellung alles dessen an Verzweiflungen, tiefer Depression bis zum Frohlocken höchsten Jubels. Alles enthält dieses Liederbuch der 150 Lieder. Und wenn man das dreifache Mal verstanden hat, da haben wir hier ein Schatzkästlein. Ja, wie nennt Spurgeon seine Psalter-Auslegung? Wisst ihr es? Die Schatzkammer Davids. Ja. Die Schatzkammer Davids. Es ist kein Schatzkästlein, sondern eine Schatzkammer, ein Schatzgewölbe. Brüder, mir ist der Psalter zum Schatzgewölbe geworden. Aber zu einem Gewölbe braucht man einen bzw. mehrere Schlüssel. Und mein Dienst, das wird mir immer klarer, besteht darin, meinen lieben Hörern Schlüssel zu geben, damit sie dann mit diesen Schlüsseln aufschließen und strahlende, funkelnde Edelsteine und Schätze zu sammeln vermögen. Ja, das nur am Rand. Noch einmal, Psalm 85, 9, fürwahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten. Wenn ein Mensch dahin kommt, dass er sich fürchtet, oh weh, mit meinem verloren befleckten Leben, mit meinen Zungensünden, mit der Bosheit meines Herzens, mit meiner tausendfach gebrochenen Ehe, denn wer ein Weib anzieht, sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen. Oh weh, ich bin ein verlorener Mensch. Und wer sich anfängt zu fürchten, dem ist das Heil nahe. Und durch die Ehefurcht kommt er in das Erfassen des Heils und in den Genuss des Heils. Brüder, wenn wir das einmal begriffen haben, dann gibt uns Gott auch die Gabe, die Menschen in unseren Unterredungen dahin zu führen. Sonst nicht. Wir können Menschen nicht tiefer führen, als wir selber sind. Und können Menschen nur dann lösen, wenn wir selber gelöst sind. Und können Menschen nur dann beglücken, wenn das Glück in uns leuchtet und uns beseligt. Brüder, wenn jetzt in diesen Minuten, jetzt in deinem Herzen der Wunsch brennt, ach, ich möchte den Rest meines Lebens nicht mehr dem Essen und Trinken und Mode und Kleidung und Wohnen und Kunst und Kultur und Sport und wie all der Kram und Krempel heißt, leben. Ich möchte dem Herrn leben, dem Herrn und den kommenden Ewigkeiten mit ihren göttlichen Realitäten, ihren Wirklichkeiten für das schönste Leben, das uns noch bevorsteht. Denn das Schönste steht uns noch bevor. Vor dir der Tag und hinter dir die Nacht. Ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und vor uns ist der wiederkommende Christus. Brüder, wenn ich euer Herz entzünden könnte, dass diese Flamme in euch loht und lodert, ach, das wäre ein Ostermontagnachmittag, der gesegnet wäre. Aber ich will zum Ende kommen und nenne noch vier Stücke. Psalm 103, Vers 11 zunächst. Psalm 103, 11, wo geschrieben steht, so hoch die Himmel über der Erde sind, so gewaltig ist seine Gnade oder seine Güte, das gleiche Wort, über die, welche ihn fürchten. Gewaltig ist seine Gnade über deinem Leben. Es gibt eine Gewalt der Gnade und Güte Gottes. Und die ist so hoch über dir. So wie der Himmel über die Erde sich wölbt und wie der Himmel die Erde küsst. Es ist, als hab der Himmel die Erde still geküsst. Meine Freunde, und diesen Kuss Gottes, diesen Kuss der Liebe zu empfangen, vermittelt uns die Innigkeit des Einsseins mit ihm, aber Voraussetzung ist die Furcht. Die Furcht und die Ehrfurcht. Ich sage es noch hier einmal jetzt, Psalm 103, Vers 11, heißt es, so hoch der Himmel über der Erde ist, oder die Himmel über der Erde sind, so gewaltig ist seine Gnade über die, die ihn fürchten. Willst du die Gewalt, die Übermacht, die Exousia der Gnade erfahren, dann wage es, dich in die Gottesfurcht der Demütigung hineinführen zu lassen. Die nächste Stelle ist zwei Verse später und die heißt, wie sich der Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, Yahweh, über die, die ihn fürchten. Willst du im Genuss des ganzen Erbarmens Gottes stehen? Und Barmherzigkeit ist Warmherzigkeit. Willst du die Wärme des Vaterherzens verspüren, du armer, frierender Mensch, der du in der Einsamkeit flutterst, weil du niemand hast, der dich liebt und an sein Herz hält, der du traurig bist und meinst, niemand in der Welt kümmert sich um mich. Der du friest in der Gottesferne, du Eisheiliger, du Eissapfen. Die Warmherzigkeit, die Barmherzigkeit ist da, wenn du ihn fürchtest. Der Herr erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt über seine Kinder. Erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie werde ich des Erbarmens, der Barmherzigkeit Gottes zum Besitz, zum Genuss, zur Seligkeiten, zur Verwaltung und zum Weiterströmen teilhaftig. Wie? Indem du in die Stellung der Furcht und Ehrfurcht durch den Heiligen Geist dich hinein versetzen lässt. Das ist das Geheimnis. Das ist der Segen der Furcht. Noch zwei Worte. 145, 19. Das ist ja ein wunderbarer Psalm. Wenn ich die Zahl 145 irgendwo in einer Telefonnummer, an einem Auto, in einer Adresse sehe, und da schlägt mein Herz etwas höher. Weil dieser 145. Psalm 14 Mal das Wort alle enthält. 14 ist ja die paulinische Zahl. und 14 Mal alle. Ah, lest mal nach, was da steht. Schreibt mal diese 14 alle auf. Euer Herz wird überströmen in Freude. Ich wenigstens ist mir so gegangen, euch geht auch so. Und wenn ich es zum 10. Mal lese oder zum 15. Mal, dann wird jedes Mal die Freude größer. Während bei einem Schundroman, bei einer Schnulze, wenn ihr die zum 3. Mal lest, dann ist es so übel. Aber wenn ihr das zum 10. Mal lest, dann wird es noch größer, noch schöner, noch leuchtender und geseligender. Das ist der Unterschied vom Wort Gottes und all dem anderen Dreck. Ja. Den illustrierten Dreck, ja. Noch einmal, ich will aus diesem wunderbaren Psalm mit seinen 14 alle, will ich den 19. Vers lesen, der heißt, er tut das Verlangen derer, die ihn fürchten. Wenn das glaubt, Bruder und Schwester, das Begehren, das Verlangen, das Wünschen, die Sehnsucht, die dein Herz bewegt, erregt, bedrückt und beglückt zugleich, die tut Gott, wenn du ihn fürchtest. Warum glauben wir es nicht? Warum nehmen wir nicht beim Wort? Warum sagen wir nicht, Herr, fülle mich mit deiner heiligen Gottesfurcht und gib mir den heiligen Gehorsam und die heilige Hingabe? Und du wirst mir geben, was mein Herz wünscht. Setze dein Vertrauen auf den Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn wir nämlich unser Vertrauen auf Gott setzen, da bitten wir nicht um dumme Sachen. Da muss nicht jeder Generaldirektor sein und den neuesten Mercedes haben. Da bitten wir ihm ganz andere Dinge. Ganz andere, viel größere Dinge. Als Kleidung, Nahrung und Wohnung. Viel größere, gewaltigere Dinge. Ich schreie oft, ich will euch etwas erzählen aus meinem Allerheiligsten. Herr, ich habe noch einen Wunsch auf Erden. Gib mir ein Herz voll von dir und leer von allem anderen. Das habe ich ihm, nein, das ist nicht übertrieben, tausende Mal schon gesagt. Und das sage ich ihm immer wieder. Das sage ich ihm immer wieder. Das sage ich ihm so lange, bis er es tut. Um meines unverschämten Geiles willen. Bruder Adolf. Meine Lieben. Er tut dein Verlangen, was es auch sei, wenn du ihn fürchtest. Das steht geschrieben und Gott kann nicht lügen. Ich komme zum letzten Punkt. Psalm 147, 11. Und das ist der schönste. Der Herr hat seine Wonne, seine Seligkeit, seinen Lustwillen oder sein Gefallen an denen, die ihn fürchten. Du bist ein Gegenstand des Entzückens und der Totalfreude Gottes, wenn du in der Gottesfurcht stehst. Das steht da. Aber dass ihr das recht begreift, will ich euch doch eine Parallelstelle dazu lesen, auch aus diesem Mittelstück, diesem mittleren Buch, das ist ja der Psalter, aus diesem Herzstück des Wortes Gottes, aus dem 16. Psalm, will ich euch dazu eine Stelle lesen und die möchte ich versuchen, euch ins Herz hineinzulegen. Da steht, du hast zu den Heiligen gesagt, das sagt David, das heißt der Geliebte. Das heißt im tiefsten Grunde der Sohn. Das sagt der Vater zu seinem, der Sohn zu seinem Vater. Du hast zu deinen Heiligen gesagt, die auf der Erde sind. Gott hat ja auch Heilige im Himmel, zum Beispiel seinen Sohn. Das ist ja sein Heiliger, der ist ja bei ihm zu rechten. Er hat aber Heilige auf der Erde. Und das bist du und das bin ich. Weil wir vielen abgesondert sind. Durch einen Heiligen Geist. Nicht, weil wir vollkommen sind. Sind wir noch nicht. Wir werden es aber mal. Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf der Erde sind. Und zu den Herrlichen. Aha. In den Augen Gottes sind die Heiligen herrlich. Nicht in den Augen der anderen. Auch nicht in unseren eigenen Augen. Aber in den Augen Gottes Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf der Erde sind, und zu den Herrlichen. Was hat er denn gesagt? An ihnen ist alle meine Lust. An ihnen ist alle meine Lust. Das Wort heißt auch Entzücken oder Wohlgefallen. Oder mein Herz hängt an ihnen. Und jetzt sage ich euch noch eine französische Übersetzung, die lautet, ich glaube, es ist die Second-Übersetzung, die ich gern gebrauche. An ihnen oder ihnen gilt meine gesamte Zuneigung. Alles, was in dem Herzen des Vaters an Zuneigung, an Liebe ist, das gilt den Heiligen und den Herrlichen auf der Erde. Und wer ihn fürchtet, wird dieser Zuneigung, dieses Wohlgefallens Gottes teilhaftig. Du bist der Zentralpunkt, du bist die Quintessenz der Wonnen Gottes, wenn du ihn fürchtest. Segen der Gottesfurcht. Meine Freunde, habt ihr gefühlt, ich frage jetzt nicht, habt ihr verstanden mit eurem Kopf, ich frage, hat euer Herz gefühlt, was ich heute Nachmittag sagen wollte?
Ja.
Ihr da oben, habt ihr es gefühlt?
Ja.
Und ihr da unten auch? Und ihr Sänger und Sängerinnen auch? Nun, da bin ich nicht umsonst hergekommen. Gott segne euch mit der heiligen Gottesfurcht, die solche ungeheure Verheißungen hat, von denen ich nur 10 aus dem Psalter euch nannte. Gelobt sei der wunderbare Gott, an dem unser, sein gesamtes Entzücken und sein Wohlgefallen zu uns entzündet wird, flüssig wird, wirksam wird, aktiv wird, wenn wir ihn fürchten. Können wir was Gewaltigeres tun, als Gott fürchten? Na, Gott segne euch mit diesem Segen der Gottesfurcht. Amen.
Amen.